Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute bin ich in einer kieferorthopädischen Praxis, in einer Zahnarztpraxis bei Dr. Bernd Genderski in Bochum. Und ich freue mich, dass wir heute ganz, ganz viele Fragen rund ums, ja, um die Zahnklammer, um die Kieferchirurgie, um die Korrektur von Zähnen sprechen können. Ich freue mich, dass Sie Zeit für mich haben heute.
Frau Nötzel, es ist mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Und ich hoffe, dass ich Ihre Fragen auch gut beantworten kann, auch die Fragen Ihrer Hörer beantworten kann.
100 pro bin ich mir schon sicher. Ich habe Sie ja gerade aus einer Behandlung gezogen und haben uns heute Vormittag hier getroffen. Und es sind sehr viele Schüler und Kinder schon in der Praxis. Warum um diese Zeit?
Morgens sind bei uns die Zeiten, wo die Zahnspangen eingesetzt werden, die festen Zahnspangen. Und das sind Langzeittermine, wo wir uns dann wirklich viel Zeit nehmen müssen. Das gibt teilweise 1 bis 2 Stunden. Und das lässt sich im Nachmittagsbereich kaum verwirklichen, weil der Nachmittagsbereich der begehrteste Bereich für unsere Patienten ist, weil sie in der Schule nicht fehlen müssen. Das heißt, nachmittags sind die Kurzzeittermine, das sind die Termine, die Patienten am häufigsten wahrnehmen. Und morgens die Langzeittermine, wo die Patienten im Rahmen ihrer Behandlung vielleicht 5-mal morgens erscheinen, 5 bis 6 Mal. In der Größenordnung wird sich das bewegen. Die übrigen Termine sind am Nachmittag, damit man die Schule berücksichtigen kann.
So ganz grundsätzlich in Deutschland, wie viel Prozent der Kinder brauchen tatsächlich, wo müssen die Zähne korrigiert werden? So, wie schlecht sind unsere Zähne oder wie schlecht ist die Kieferstellung, die Zahnstellung in Deutschland?
Ich glaube, die Zähne an sich sind in Deutschland sehr gut. Das zeigt auch die Mundgesundheitsstudie, dass da durch die Prophylaxe, die auch die zahnärztlichen Kollegen betreiben, dass wir da auf einem Stand sind, der wirklich vorbildlich ist, wo auch Kosten reduziert werden, ne, weil die Behandlungen einfach weniger werden. Und die Kieferorthopädie hat, denke ich, auch einen sehr großen Anteil daran, weil wir die Patienten in einer sehr kariesaktiven Zeit sehen. Das ist eine Altersspanne, fängt vielleicht mit Vorschulalter oder Anfang der Grundschule an und geht dann bis zum 15., 16. Lebensjahr, wo dann vielleicht die Zahnpflege, die Nahrungsaufnahme vielleicht nicht so ist, wie sie eigentlich sein sollte. Und in der Kieferorthopädie kommen die Patienten alle 4 bis 12 Wochen zur Kontrolle. Das heißt, wenn die Zahnpflege nicht passt, dann können wir auf die Kinder einwirken, können gucken, dass wir die Zahnpflege verbessern. Wir können, sollten sich kariöse Stellen irgendwo an irgendwelchen Stellen bilden, können wir natürlich sofort dem Patienten sagen, besuch bitte deinen Zahnarzt, damit er entsprechend auch die Sache behandeln kann, bevor es zu einem großen Problem wird. Und ich glaube, dass das als prophylaktische Maßnahme auch eine ganz große Rolle spielt, allein was die Gesundheit des einzelnen Zahnes angeht.
Aber so ganz grundsätzlich, also dann reden wir von 50% der Kinder, die wahrscheinlich eine Zahnspange brauchen. Wie ist das heute grundsätzlich? Eher lose oder eher feste?
Das hängt vom Einzelfall ab. Wir betreiben natürlich zu Beginn der Behandlung entsprechende Diagnostik. Und je nachdem, was vorliegt, daraus erstellt sich für jeden Patienten individuell die Notwendigkeit, welche Zahnspange eingesetzt werden muss. Wenn zum Beispiel Kieferstellungsabweichungen vorliegen, wenn der Unterkiefer stark zurückliegt und so weiter, kann man sehr gut mit herausnehmbaren Zahnspangen vorbehandeln und die Basis korrigieren. Man kann dafür sorgen, dass die Kiefer in die richtige Position wachsen, dass das Wachstum nicht behindert wird durch Fehlfunktionen der Weichteile, wie zum Beispiel Patienten, die stark vorstehende Zähne haben, neigen immer dazu, auf die Lippe zu beißen und können es teilweise auch gar nicht anders. Mhm. Und das erschwert für den Unterkiefer, das Wachstum des Unterkiefers in die richtige Position. Und die lockeren Zahnspangen helfen dabei, die Funktion zu normalisieren und darüber hinaus dann die Position der Kiefer richtig einzustellen. Die festen Zahnspangen, die sind natürlich sehr gut geeignet und besser geeignet als herausnehmbare Zahnspangen, um Einzelzahnzähne zu korrigieren, die Verzahnung fein einzustellen, präzise einzustellen, was ganz wichtig ist. Und beide Apparaturen haben ihre Berechtigung. Man muss halt individuell für jeden Patienten auswählen, was das Richtige ist.
Ich war als Kind ein Daumenlutscher und das hat man schon ganz früh gesehen oder meine Eltern wahrscheinlich schon ganz früh gesehen, weil auch die Zähne total nach vorne geschoben waren, oben im Oberkiefer. Die braucht auf jeden Fall meine Klammer, das war klar. Wenn ich so Kinder heute sehe, auch in Kitas oder in Grundschulen, sehe ich so etwas Starkes zum Beispiel nicht mehr. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht heute das Augenmerk schon früher darauf gerichtet wird, dass es gar nicht so weit kommt. Also dass man auch vielleicht durch grundsätzliche Zahnarztbesuche oder auch Eltern, Lehrer, Kita-Personal guckt da mehr drauf. Ist das so, würden Sie sagen? Man passt schon mehr auf?
Das glaube ich schon. Ich kann die letzten 30 Jahre überblicken. Länger leider nicht, aber in der Zeit muss er schon sagen, es wird mehr darauf geachtet. Die Eltern sind sensibler. Die Eltern bemühen sich schon wesentlich eher, bestimmte Angewohnheiten der Kinder abzugewöhnen, wie Schnuller, Daumenlutschen und so weiter, und darauf zu achten. Und wenn es nicht gelingt häuslich, dann sich Rat zu holen, zum Kieferorthopäden zu gehen, der dann vielleicht ein paar Tipps geben kann, wie man dem Kind helfen kann, sich das abzugewöhnen.
Jetzt gibt es bei festen Zahnspangen oder kieferorthopädischen Behandlungen, ich glaube, das ist korrekter ausgedrückt, verschiedene Kategorien, die die gesetzlichen Krankenkassen entwickelt haben oder nutzen, die auch davon abhängen, was von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt wird und was nicht. Können Sie das einmal grundsätzlich erklären?
Bei der gesetzlichen Krankenkasse gibt es verschiedene Kategorien, die sogenannten kieferorthopädischen Indikationsgruppen. Da gibt es den Grad 1 bis 5. Grad 1 und 2 gehören nicht zur vertragszahnärztlichen Versorgung, das heißt, werden von der Krankenkasse nicht übernommen, und Grad 3, 4 und 5 schon. Der Umfang der Zahn- und Kieferfehlstellung, der Funktionsstörung nimmt eigentlich von Grad 1 bis Grad 5 zu. Man kann aber nicht wirklich jetzt die Grenze ziehen und sagen, alles was Grad 1 und 2 ist, ist nicht medizinisch notwendig, und was Grad 3, 4, 5 ist, ist dann erst medizinisch notwendig. Sondern als Beispiel vielleicht, es gibt die Differenz oder den Abstand zwischen oberen und unteren Schneidezähnen. Da liegt die Grenze zwischen der Kassenleistung und der Nicht-Kassenleistung bei 6 mm. Alles, was über 6 mm vorstehender Zähne vorliegt, wird von der Krankenkasse übernommen, drunter nicht. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ob derjenige, bei dem die Zähne 5,9 mm vorstehen oder der Unterkiefer 5,9 mm zurückliegt, wie auch immer, ob der ein geringeres medizinisches Problem hat als derjenige, bei dem der Abstand 6,1 mm betrifft. Die Frage kann jeder für sich selbst beantworten, aber das ist die Grenze, die entscheidet, ob die gesetzliche Krankenkasse mit im Boot ist, ob die Behandlung der Kinder übernommen werden. Die Einteilung gilt primär erstmal bis zum 18. Lebensjahr. Nach dem 18. Lebensjahr gibt es noch eine separate Regel. Da werden die kieferorthopädischen Behandlungen nur von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen bei Erwachsenen, wenn der Schweregrad der Behandlung so hoch ist, dass eine alleinige kieferorthopädische Behandlung nicht mehr ausreicht, sondern eine kieferorthopädisch-chirurgische Kombinationsbehandlung stattfinden muss. Das heißt, es ist mit einem Krankenhausaufenthalt verbunden, und die fehlstehenden Kiefer müssen operativ in die richtige Position bewegt werden. Die Kieferorthopäden bewegen dann die Zähne.
Können wir nochmal bei den Kategorien, so gibt es einfache Beispiele, die man sich jetzt, wenn Sie sie beschreiben, vorstellen kann. Was ist zum Beispiel eine Kategorie 1, was ist eine Kategorie 3 und eine Kategorie 5? Also wie kann man sich das vorstellen? Sieht man eine Kategorie 1 und 2 auf den ersten Blick? Fällt das schon auf? Vielleicht einfach so Beispiele nennen.
Ob es 1 und 2 auffällt, ist natürlich auch eine Frage der persönlichen Sensibilität und des Körpergefühls. Es gibt viele Patienten, die stört Schwierigkeitsgrad oder der Kategorie Grad 1 stört ja unheimlich und sie leiden darunter, dass vielleicht ein Zähnchen sehr ein bisschen gedreht ist, und andere Patienten nehmen es gar nicht wahr. Und das ist die eine Sache. Und zu den Kategorien 3, 4 und 5 gehören zum Beispiel die sogenannten Kreuzbisse, wo der Oberkiefer in der Regel zu schmal ist und der Unterkiefer kann zu breit sein. Jedenfalls führt es dazu, dass der Zusammenbiss so gestört ist, dass der Unterkiefer zum Beispiel nach rechts oder links verschoben wird. Mit weitreichenden funktionellen Konsequenzen für die Patienten. Oder auch der umgekehrte Frontzahnüberbiss, dass die unteren Schneidezähne vor den oberen Schneidezähnen stehen. Das sind Dinge, die sicherlich auch schon allein vom Gesichtsprofil dem Außenstehenden ins Auge fallen. Oder was wir gerade schon angeschnitten haben, der zurückliegende Unterkiefer, der dazu führt, dass der Abstand der oberen und unteren Schneidezähne stark vergrößert ist. Das sind auch Dinge, klassisch das fliehende Kinn praktisch. Das ist das, was den Leuten natürlich auch im täglichen Leben, auch ohne Zähne zu sehen, eigentlich schon als Kieferfehlstellung auffällt.
Die Kosten für die Kategorie 1 bis 2, die nicht von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen werden, sind die ähnlich hoch wie bei einer Korrektur bei 3, 4 oder 5? Ist das quasi, tut sich da nicht was? Also tut sich da was oder nicht?
Es kann sein, dass die Kosten sogar ähnlich sind, weil, um das Beispiel von gerade noch zu bemühen, ob die Zähne 5,9 mm oder 6,1 mm vorstehen, ist mit dem gleichen Behandlungsaufwand eigentlich verbunden. Aber es gibt natürlich auch ganz klar kleinere Behandlungsaufgaben, und wo man zum Beispiel auch nur in einem Kiefer eine Zahnspange einsetzen kann, wo nicht unbedingt beide Kiefer behandelt werden müssen, wodurch sich natürlich auch dann die, die Kosten reduzieren.
Es hört sich so ein bisschen an, als wäre der Kiefer grundsätzlich wie so eine Art Knie, also ziemlich kompliziert und eigentlich auch quasi von Natur aus eher dass kein Kiefer fast perfekt ist. Also dass da das Missverhältnis zwischen Knochen und Zähnen, was Sie gerade besprochen haben, große Zähne, kleiner, schmaler Kiefer, also dass das, warum ist das so? Warum hat die Natur sich da so eine, ich sag mal, Fehlkonstruktion ausgedacht?
Das ist nicht unbedingt eine Fehlkonstruktion. Ich glaube, dass das ganze System schon sehr adaptiv ist, aber es spielt natürlich auch äußere Einflüsse eine große Rolle. Wie wir gerade schon gesagt haben, schädliche Angewohnheiten, das Daumenlutschen, der Schnuller über einen zu langen Zeitraum. Das führt natürlich zu vielen Veränderungen. Die Nahrungsaufnahme spielt eine große Rolle, wenn man mal geschichtlich ganz weit zurückgeht. Bei den Menschen war früher der abrasive Teil der Nahrung viel größer, die Zahnabnutzung war größer, die Zähne werden schmaler in Richtung Zahnfleisch. Das heißt, wenn die Zähne früher sehr stark abgenutzt wurden, dann ist es natürlich auch so, dass sie weniger Platz brauchen, weil sie kleiner werden. Und darum hat vor vielen, vielen, vielen Jahren der Weisheitszahn auch noch eine viel größere Berechtigung gehabt, noch viel mehr Platz gehabt, weil die anderen Zähne zusammengerückt sind. Der Weisheitszahn füllte das dann praktisch von hinten auf. Heute ist der abrasive Teil der Nahrung nicht mehr so groß, beziehungsweise wir wollen ja auch gar nicht, dass die Zähne sich so stark abnutzen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wir wollen ja mit den Zähnen, die wir haben, auch alt werden und lange gut kauen können. Und das sind die Faktoren, die zu solchen Entwicklungen führen. Genetik spielt eine große Rolle, große regionale Unterschiede gibt es in den Ausprägungen der Zahnfehlbildung.
Bleiben wir noch mal kurz, das interessiert mich jetzt bei dem Weisheitszahn. Das habe ich mich auch tatsächlich schon oft gefragt, weil oft, oder ist es wahrscheinlich auch eine andere Wahrnehmung, aber immer wenn man über ihn spricht, macht er irgendwie Probleme. Er nimmt Platz weg, er verschiebt Zähne. Bei mir war das zum Beispiel auch so, ich hatte als Teenager eine lockere Klammer und dann war alles sehr, sehr gerade. Und dann hat man ein Röntgenbild gemacht und hat gesehen schon, die vier Weisheitszähne, die werden keinen Platz haben in dem Kiefer. Mhm. Aber ich weiß, damals, meine Eltern und ich auch, ich hatte nach der Kiefer-orthopädischen Behandlung keine Lust auf eine Operation. Also haben wir gewartet und natürlich kamen die Weisheitszähne dann mit irgendwie 19, 20 und dann mussten sie rausgegraben werden, hatten aber schon wieder ihren Schaden gemacht sozusagen, haben dann schon im Unterkiefer die Zähne verschoben. Der Weisheitszahn, also gibt es auch Situationen, wo der einfach einen schönen Platz hat, rauskommt und dann ist alles gut oder macht der meistens Probleme?
Es gibt Situationen, wo der Weisheitszahn durchaus bleiben kann. Es gibt, wenn man auf die Fälle zurückgeht, die zur Behandlung kommen, weil sie einen starken Platzmangel haben, nicht alle Zähne passen in den Kiefer, dann gibt es auch solche extremen Fälle, dass bleibende Zähne entfernt werden müssen. Dann hat man die Möglichkeit zum Beispiel, durch das Entfernen von bleibenden Zähnen Platz zu schaffen, die übrigen Zähne so anzuordnen, dass sie gepflegt werden können, dass die Kariesgefahr geringer ist, die Parodontitis-Gefahr geringer ist und dass die Funktion des Gebisses auch gewährleistet ist. Und durch diesen herbeigeführten Verlust von zum Beispiel kleinen Backenzähnen, um Platz zu schaffen, ist es dann im Nachgang oft so, dass die Weisheitszähne bleiben können. Und dass am Ende da die reguläre Zahnzahl von 28 Zähnen bei den Patienten auch vorliegt.
Wann ist eine gute Zeit, das herauszufinden? Also wann kann man das quasi so prognostizieren oder sehen?
Wir prüfen das eigentlich am Ende der Behandlung nochmal durch eine Röntgenaufnahme und können dann im Alter von 14 bis 16 Jahren können wir dann feststellen, wie die Prognose ungefähr aussieht. Und das machen wir dann in enger Absprache mit dem Zahnarzt. Wir selbst entfernen die Weisheitszähne ja nicht, sondern das macht dann der Zahnarzt oder ein Chirurg. Und anhand von Röntgenaufnahmen kann man das ganz gut erkennen. Denn es ist immer wichtig, auch den richtigen Zeitpunkt für die Weisheitszahnentfernung auszusuchen. Denn wenn Sie warten, bis Sie Probleme haben, dann ist zum einen vielleicht schon eine Zahnverschiebung, eine Verschlechterung eingetreten, was Sie dann ärgert persönlich.
Ja.
Oder der Weisheitszahn macht auch in dem Sinne Probleme, dass der letzte Backenzahn nicht richtig gepflegt werden kann. Ein eigentlich gesunder Zahn ist dadurch stärker kariesgefährdet. Der Weisheitszahn kann sich entzünden, wenn er nicht richtig durchbricht. Dann ist das mit einer umfangreichen chirurgischen Behandlung verbunden, die auch wirklich in der Regel nicht so angenehm ist. Wenn man dagegen den Weisheitszahn geplant und zum richtigen Zeitpunkt entfernt, geht er leichter raus. Das Wurzelwachstum ist nicht ganz abgeschlossen. Der Zahn ist einfach leichter mechanisch zu bewegen und zu entfernen als mit fortgeschrittenem Alter. Und das sind die Faktoren, die eine ganz große Rolle spielen. Aber es ist aber definitiv nicht so, dass der Großteil der Weisheitszähne zumindest in der Praxis hier entfernt werden, sondern es wird individuell wieder untersucht und das geschieht dann in Absprache mit dem Zahnarzt.
Nochmal für die Historie, der Weisheitszahn war früher so ein Extrazahn, also so, wenn die anderen im Falle der Abnutzung der anderen Zähne, dass dann nochmal vier neue Zähne quasi später kommen oder frische Zähne, die dann das Kauen etc. erleichtert hätten.
Genau.
Thema feste Klammer, lockere Zahnspange. Ich weiß noch aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend war das so, also kann man fast sagen, Todesurteil, feste Spange. Heute sehe ich ganz viel selbstbewusste junge Menschen, die auch bewusst gar nicht so eine neutrale Zahnspange, sage ich mal, nutzen, sondern auch, wo ich auch Farben sehe oder sogar Glitzer, glaube ich, habe ich auch schon mal gesehen. Das scheint sich verändert zu haben. Wie ist das passiert? Also warum ist das heute nicht mehr so schlimm?
Ich glaube, es liegt auch daran, dass viele Personen im öffentlichen Leben stehen, zum Beispiel Schauspieler, Sportler und so weiter, auch sehr selbstbewusst ihre festsetzende Zahnspange tragen, weil sie ja damit auch irgendwo zeigen möchten, dass ihre Gesundheit und das Wohlbefinden ihnen am Herzen liegt. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die auch geholfen hat. Geholfen hat, den jugendlichen Patienten Selbstbewusstsein zu verleihen, so etwas auch zu tragen. Der zweite Faktor ist sicherlich, dass die Art der festen Zahnspange sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert hat. Es wird die meisten dieser sogenannten Brackets, die auf die Zähne aufgebracht werden, werden aufgeklebt, was natürlich ein schmerzloses Verfahren ist. Es gibt neue Drahtmaterialien, die die Zähne mit wenig Druck bewegen. Und das hat der Sache auch, was die Beeinträchtigung, was Schmerzen und Missempfindungen angeht, das hat es auch deutlich verbessert und deswegen ist die Sorge der Patienten noch geringer geworden und die Bereitschaft, etwas sich da behandeln zu lassen, auch größer.
Wie war das früher? Die Brackets wurden nicht aufgeklebt, sondern was hat man...
Es wurden früher, bevor diese modernen Klebstoffe entwickelt wurden, wurden Ringe um die Zähne gelegt. Die wurden, wie sie einen Fingerring auf den Finger schieben, wurde der Ring auf den Zahn geschoben. Und dadurch entsteht Druck zwischen den Zähnen und das ist relativ unangenehm von der Empfindung gewesen.
Wie lange dauert in der Regel oder durchschnittlich eine solche Behandlung? Also wie lange muss man die Klammer tragen?
Wenn man es durchschnittlich betrachtet mit der festen Zahnspange, liegt man zwischen 1 und 2 Jahren. Je nachdem, was für Befunde vorliegen, aber 1 bis 2 Jahre. Auch abhängig, liegt bei uns eher am Herzen von den Mitarbeiterpatienten. Es ist natürlich wichtig, dass man die Kontrolltermine einhält, dass wir die Zahnspange nachjustieren können. Wenn Patienten dann teilweise ein halbes Jahr nicht erscheinen, dann verzögert das die Behandlung natürlich auch.
Was wird bei den Kontrollterminen gecheckt? Also was wird geguckt?
Es wird gesucht nach, ob ein Defekt vorliegt. Die Zahnspange wird nachaktiviert. Es wird geschaut, ob die Zahnbewegungen in dem vorgesehenen Rahmen verlaufen, in der vorgesehenen Geschwindigkeit verlaufen. Wenn nicht, woran es liegen könnte. Die Mitarbeiterpatienten wird geprüft, ob sie sich an die Vorgaben halten. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch, es wird auch gerade hier bei uns extrem auf die Zahnpflege geachtet. Und das wird geschaut, wird die Spange richtig gepflegt und so weiter. Damit am Ende nicht nur gerade stehende Zähne, gut funktionierende Zähne und gut funktionierendes Kausystem dabei rauskommt am Ende der Behandlung, sondern auch gesunde Zähne.
Was bedeutet die Extrapflege? Also was muss man beachten bei einer festen Klammer?
3-mal am Tag die Zahnpflege ist sicherlich ganz, ganz wichtig. Wir empfehlen unseren Patienten auch eine Elektrozahnbürste zu nehmen, weil das die Pflege schon sehr erleichtert. Und in einigen Fällen gibt es auch so spezielle kleine Zahnbürsten mit einem Büschel. Kennen viele Erwachsene vielleicht auch, die so
Zwischenräume
haben. Genau, die kann man auch nehmen, um bestimmte kritische Zonen zu reinigen. Aber die Elektrozahnbürste ist eigentlich schon ein gutes Instrument, um da effektiv zu reinigen, wenn man es 3-mal am Tag wirklich macht und sich ein bisschen Zeit nimmt. Zeit nehmen heißt 2 bis 3 Minuten.
Was sind so häufige Fehler? Also ich könnte mir vorstellen, das war schon so zwischen den Zeilen, dass die Pflege nicht so gut doch passiert, weil es ja auch lästig ist, 3-mal am Tag. Ne? Also auch gerade in diesem Alter, da ist Körperpflege sowieso auch, manchmal kann ein spezielles Thema sein und dann bei den Zähnen noch 3-mal am Tag. Was noch? Also was gibt es noch für Fehler oder was, Fehler will ich es gar nicht nennen, sondern was ist blöd, wenn man es nicht macht einfach?
Blöd ist natürlich immer, sowohl für die Patienten als auch meistens für die Eltern, die Patienten hier im gewissen Alter auch noch begleiten, wenn Defekte an den Zahnspangen auftreten. Und diese Defekte können zum Beispiel auftreten, wenn vermehrt klebrige Süßigkeiten gegessen werden, Mau, darf man keinen Markennamen nennen, glaube ich.
Doch, doch,
alles
gut.
Aber extrem klebrige Dinge, denn die können schon die Zahnspange verbiegen, das kann zu ungewünschten Zahnbewegungen führen, es können sich diese Brackets, die auf den Zähnen kleben, können sich lösen und so weiter. Das kann, wie gesagt, erstmal zu Nebenwirkungen oder unerwünschten Wirkungen bei der Behandlung führen, aber auch dazu führen, dass natürlich das repariert werden muss. Und das heißt, die Eltern müssen sich auf den Weg machen mit dem Kind, das kostet Zeit, vielleicht am nächsten Tag gerade die englische Arbeit, man möchte eigentlich lernen, aber es piekst hier, weil der Draht rausgerutscht ist und dann muss ich mich auf den Weg zum Kieferorthopäden machen. Und das ist ja für, auch nicht erstrebenswert für die Eltern. Viele Eltern haben mehrere Kinder, der eine muss zum Fußball, der andere muss zum Kieferorthopäden. Ja. Und dann sollte man sich ja schon bemühen, die Besuche der Eltern möglichst zu minimieren. Besuch in der Praxis. Und deswegen schauen wir natürlich auf der einen Seite, dass wir qualitativ hochwertig arbeiten, dass wir alles nach den Regeln der Kunst auch applizieren. Aber auch, es muss darauf zu Hause drauf geachtet werden, dass sich an die Anweisungen des Kieferorthopäden gehalten wird, die klebrigen Süßigkeiten nicht genommen werden und so weiter.
Wenn eine Zahnspangenbehandlung also dann vorbei ist, muss man dann noch etwas beachten? Oder ist es dann quasi, ist also, wie soll ich versuche das nochmal anders zu formulieren. Man greift ja quasi während der Behandlung in das System ein sozusagen. Und man versucht durch die Klammer, so würde ich es vielleicht beschreiben, ein neues System zu darauf einzuwirken, dass Ober- und Unterkiefer gut zusammenpassen. Wenn dann die 2 Jahre zum Beispiel vorbei sind und die Klammer kommt ab, kann dann auch nichts mehr passieren oder muss man danach auch nochmal irgendwie was Besonderes beachten oder müssen noch andere Klammern danach kommen oder irgendwelche Hilfsmittel, dass das auch so bleibt oder ist dann gut quasi?
Nein, auf jeden Fall ist die Stabilisierung nach der festsitzenden Zahnspange auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Das wird auch von der gesetzlichen Krankenkasse erwartet, dass das Behandlungsergebnis stabilisiert wird, weil es ja keine Alltagsfliege sein soll, sondern man möchte möglichst ein Leben lang gut funktionierendes, gesundes und als Nebeneffekt nicht auch schönes Gebiss haben. Denn man darf nicht vergessen, das Lächeln ist eine der emotionalen Äußerungen, die von dem Gegenüber auf die größte Entfernung wahrgenommen werden. Das spielt wirklich eine ganz, ganz große Rolle. Und diese Stabilisierung wird erreicht durch verschiedene herausnehmbare Zahnspangen zum Beispiel oder auch durch kleine festsitzende sogenannte Retainer, die auf der Innenseite der Zähne eingeklebt werden, die sehr leicht zu pflegen sind und die auch sehr viele, ja, ich kann sagen, bei den kleinen festsitzenden, bequemen Dingen, die können mehrere Jahrzehnte auch im Mund bleiben.
Echt? Jahrzehnte sogar?
Das kann man machen. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, kann man das tun. Auch aus dem Grunde, weil bestimmte kosmetische Veränderungen auch im späteren Alter noch auftreten können. Das heißt, wenn ein Gebiss kieferorthopädisch funktionell sehr gut eingestellt ist, dann wird das auch so bleiben. Wenn nicht durch mangelnde Pflege Zahnverluste eintreten, da die Verschiebungen auftreten. Aber wenn das Gebiss gut gepflegt ist, dann hat man eigentlich sein Leben lang ein richtig gut funktionierendes Gebiss, wo die Funktion sich auch voraussichtlich nicht verschlechtern wird. Kosmetisch kann sich durchaus was verändern. Was aber mit Erscheinung zu tun hat, wie Verkleinerung des Unterkiefers, die im Laufe des Lebens auftreten. Wenn man sagt, man möchte das nicht, dann bietet sich an, diese kleinen, bequemen Stabilisierungsmaßnahmen einfach in seinem Mund zu belassen, um diese kosmetische Veränderung auch zu verhindern. Weil man hat es ja eh schon im Mund, dann kann man es auch lassen, weil es auch keine persönliche Beeinträchtigung darstellt. Nicht die normalen Lochrandzahnspangen zum Stabilisieren, sondern die kleinen, bequemen Dinge.
Ist es eigentlich jemals zu spät für eine Zahnspange?
Es kann durchaus zu spät sein für eine Zahnspange. Es kann durchaus zu spät sein für eine Zahnspange, wenn die Funktion des Gebisses so gestört war über lange Zeitraum, dass wirklich schon bleibende Schäden eingetreten sind. Dann kann man natürlich noch kieferorthopädisch versuchen, ein weiteres Fortschreiten dieser Schädigung zu vermeiden. Kieferorthopädisch behandeln kann man sehr, sehr lange. Man kann bis ins hohe Alter Zähne kieferorthopädisch bewegen. Aber es ist natürlich besser einzugreifen, als prophylaktisch, bevor bleibende Schäden eingetreten sind. Es gibt auch erwachsene Patienten, die massive Kieferfehlstellungen haben, nicht nur Zahnfehlstellungen, die kieferorthopädisch alleine gar nicht zu beheben sind, wo dann auch die Chirurgen gefragt sind und wo die Kiefer zueinander dann operativ in die richtige Position versetzt werden. Das, was bei Kindern zum Beispiel durch Wachstum korrigiert werden kann, beim Erwachsenen nicht mehr, weil das Wachstum einfach fehlt, weil sie erwachsen sind, weil sie ausgewachsen sind, das wird operativ gemacht in Kombination mit einer Zahnspange, die die Zähne in der neuen Situation dann wiederum ausrichtet.
Spielt das Wachstum eine wichtige Rolle oder wie wichtig ist die Rolle des Wachstums? Müssen Sie das mit einkalkulieren während der Behandlung? Kann das Wachstum auch nochmal etwas verbessern oder verschlechtern?
Ja, das Wachstum ist unser großer Feind und in einigen Fällen auch der beste Freund. Wenn zum Beispiel der Unterkiefer sehr stark zurückliegt, der Unterkiefer muss in seine Zielposition wachsen, dann ist das Wachstum schon eine große Hilfe für uns. Und das bedingt auch, dass man natürlich möglichst mit der Behandlung beginnt, vor den Wachstumsschüben des Patienten, um diese Situation auszunutzen. Wenn ich aber eine Situation habe, dass zum Beispiel der Unterkiefer sehr kräftig ist, die Unterkieferzähne vor den Oberkieferzähnen stehen, dann ist das viele Wachstum natürlich nicht gut für uns, weil das die Situation ja eher verschlechtert. Das heißt, Wachstum gut, Wachstum schlecht, hängen wirklich von der individuellen Situation ab. Aber das Wachstum an sich spielt eine ganz große Rolle in der Behandlung, sei es positiv oder sei es negativ.
Und grundsätzlich, wie lange verändert sich der Kiefer? Wie lange ist diese Wachstumszeit und bis wann geht sie ungefähr?
Das ist bei jungen Mädchen unterschiedlich. Mädchen haben ihr Wachstumsmaximum, also europäische Mädchen haben ihr Wachstumsmaximum in der Regel im Alter von 12 Jahren und Jungen ungefähr im Alter von 14 Jahren. Und Mädchen wachsen noch in einem therapeutisch bedeutsamen Ausmaß, vielleicht 16, 17, dann ist auch wirklich das Wachstum eigentlich nicht mehr für uns nutzbar. Bei Jungen kann es durchaus bis 18, 19 auf jeden Fall noch gehen. In der allgemeinen Zahnheilkunde spielt es noch eine größere Rolle, weil in der Implantologie zum Beispiel wichtig ist, dass die Patienten ausgewachsen sind, wenn Implantate gesetzt werden. Und dieses Wachstum, was da noch stattfindet, das geht noch weiter. Da wird bei Jungen oft noch länger gewartet. Das ist kieferorthopädisch nicht mehr so relevant.
Interessant. Wie schaffen Sie es, die Kinder und Jugendlichen davon zu überzeugen, wenn es denn nötig ist, dass sie diese Zeit durchstehen? Also vielleicht ist es ja doch für einige dann, ich habe keine Lust, ich will keine Zahnspange haben. Wie erklären Sie das?
In der heutigen Zeit haben die Kinder, glaube ich, viele Erfahrungen gesammelt durch Freundinnen, durch Freunde, durch ältere Geschwister, sodass die meisten eigentlich sehr einsichtig sind und viele auch schon alleine den Wunsch haben, dass bestimmte Dinge korrigiert werden müssen. Für die Kinder steht natürlich auch die Ästhetik im ganz großen Mittelpunkt der Behandlung und für die Eltern natürlich der medizinische Aspekt. Vor allem bei den jüngeren Kindern ist das dann so. Und diese beiden Dinge, die führen dazu, dass die Eltern natürlich die Kinder motivieren, weil die Eltern natürlich dann auch das Verständnis dafür haben, dass die Behandlung medizinisch erforderlich ist. Und die Kinder werden natürlich dadurch motiviert, dass sie sehen, dass ihre Zähne schon schön gerade geworden sind. Und das motiviert die Kinder natürlich auch. Und das ist der Motor für die Kinder, damit auch die medizinisch notwendigen Veränderungen, dass sie auch umgesetzt werden und auch getragen werden von den Kindern.
Gibt es so Zwischenstationen, also nehmen wir an, die Behandlung dauert eigentlich 2 Jahre, das ist natürlich eine lange Zeit, wo man erst das Ergebnis sehen kann. Gibt es schon Zwischensituationen, wo man schon Erfolge sieht, wo man sieht, das bringt was, es ist irgendwie gut, ich sehe, das passt?
Man sieht eigentlich kontinuierlich Veränderungen, das merken die Patienten auch, wenn die Spange eingesetzt worden ist und die Zähne erstmal geordnet werden, das ist natürlich für den Patienten der größte Effekt zu erzielen, das motiviert den Patienten natürlich auch. Und die funktionellen Veränderungen, dass man die seitliche Verzahnung einstellt und so weiter, sieht der Patient auf den ersten Blick nicht. Er fühlt es, wenn er sensibel ist, er merkt, es geht mir besser, ich habe vielleicht weniger Kopfschmerzen, ich habe weniger Nackenbeschwerden, ich kann einfach besser kauen, besser abbeißen. Das spielt ja auch eine ganz große Rolle, wenn Patienten zum Beispiel stark zurückliegende Unterkiefer haben oder vorstehende Oberkieferzähne. Das heißt, wenn der Abstand zwischen oberen und unteren Schneidezähnen stark vergrößert ist, dann ist das Abbeißen auch ganz stark erschwert. Und das sind dann, wenn das sich korrigiert, dann merken die Patienten eigentlich kontinuierlich eine Verbesserung. Aber es geht über einen längeren Zeitraum. Aber diese Zahnstellungsverbesserung sehen die Patienten sehr schnell und das gibt dann nochmal einen Motivationsschub.
Gibt es immer wieder Fragen, die Eltern stellen oder Kinder stellen, wo sie merken, da ist noch was grundsätzlich nicht verstanden oder sie in ihrem Berufsfeld sehen das anders als die breite Masse quasi? So eine Art Missverständnis oder Vorurteil oder sowas.
Ein Vorurteil, was teilweise die Eltern noch haben, ist, dass die feste Zahnspange sozusagen die Zähne kaputt machen würde. Das ist sowas, was manchmal gesagt wird, ich möchte nicht unbedingt eine feste Spange für mein Kind, weil das macht dir die Zähne kaputt. Und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall, sondern es ist so, dass die Brackets, die heute auf die Zähne aufgeklebt werden, dass die festen Zahnspangen so gut mit dem Zahnschmelz verbunden sind, dass die Sorge, die manche Eltern haben, wie sieht es denn aus, wenn die Zahnspange runtergenommen wird, haben die Zähne einen Schaden erlitten? Das kann man eigentlich nahezu ausschließen, weil es ein ganz dichter Verbund ist zwischen dem Bracket und mit dem Zahn. Was da verwechselt wird, ist, dass in ungünstigen Situationen durchaus Zahnschmelzschäden um die Brackets herum auftreten können. Die treten aber nur deswegen auf, weil nicht richtig geputzt worden ist. Das heißt, nichts, was durch die Zahnspange bedingt ist, sondern die erforderliche Zahnpflege, die wird dann in einigen Fällen leider vernachlässigt und zum Glück seltenen Fällen. Und dann gibt es diese Problematiken. Aber es ist kein Problem der festen Zahnspange an sich. Unter der Spange kann nichts passieren, sondern der mangelnden Pflege um die Zahnspange herum. Aber da die Patienten ja regelmäßig zu den Kontrollen zu uns kommen, weisen wir natürlich darauf hin. Wir färben die Zahnbelege an, wir machen Mundhygieneunterweisungen, damit solche Dinge nicht passieren. Und deswegen ist die Sorge eigentlich unbegründet, weil solche Situationen und solche Schädigungen sich über einen längeren Zeitraum entwickeln. Und wenn Patienten ihre Kontrolltermine einhalten, dann kann man natürlich auch gemeinsam mit den Eltern nochmal zeigen, nochmal erklären, wo die Problematiken liegen, damit häuslich dann darauf geachtet wird, diese Ursache zu beseitigen. Und dann hat man in der Regel auch überhaupt kein Problem.
Wie würde das aussehen? Also wenn, wenn nicht gut geputzt wird um die Brackets rum, würde man dann eine Verfärbung haben auf den Zähnen? Oder wie würde das aussehen?
Der Zahnschmelz, der entkalkt und man bekommt weiße Flecken auf den Zähnen.
Aber ist das reversibel oder kann man das verändern oder nicht mehr so wirklich?
Sehr begrenzt reversibel, sehr begrenzt. Also es sollte gar nicht auftreten. Es tritt auch eigentlich nicht auf, wenn die Patienten regelmäßig kommen und wenn sie regelmäßig pflegen. Denn wenn nicht gut gepflegt wird, dann muss man einfach die feste Zahnspange rausnehmen, bevor dann das Ziel erreicht ist.
Das kommt auch vor?
Das kommt auch schon mal vor. Denn die Zahngesundheit steht ja im Mittelpunkt des Ganzen, die Gesundheit des einzelnen Zahnes. Man hat ja nichts davon, hinterher gerade stehende, gut funktionierende Zähne hat, aber der einzelne Zahn natürlich einen Schaden hat.
Wenn wir jetzt nochmal auf Europa gucken, gibt es Unterschiede, wo Menschen wohnen, was die Zahnfehlstellung betrifft?
Da gibt es schon, hatten wir gerade beim Wachstum schon besprochen, gibt es schon regionale Unterschiede. Man kann eigentlich sagen, dass in den Mittelmeerländern viele Zahn- und Kieferfehlstellungen auch vertreten sind, die mit einem stark ausgeprägten Unterkiefer, einem etwas schwächer ausgeprägten Mittelgesicht, also Nasenbereich und Bereich unter den Augen einhergehen. In Asien findet man das auch sehr häufig. Und in unserem Bereich ist sehr stark vertreten die Unterkieferrücklage und unterschiedlich auch zu betrachten, Behandlungszeitpunkte. Personen aus südlicheren Ländern, Mittelmeerraum, kommen in der Regel eher in die Pubertät, die wachsen nicht mehr so lange, je weiter man nach Norden kommt. Umso später ist die Pubertät, umso länger ist das Wachstum da, umso größer ist auch unser Behandlungsfenster, umso später kann man anfangen.
Die Auswirkungen der Zähne und der Kieferstellung, was hat die noch oder kann sie noch für Konsequenzen haben für andere Bereiche, also zum Beispiel Nacken-Kopfschmerzen hatten Sie zwischenzeitlich schon mal angesprochen. Also wofür ist sozusagen eine gute, passende Kieferstellung, Zahnstellung wichtig auch?
Ja, man spricht auch bei Erwachsenen, ist ja ganz oft das Thema CMD, kraniomandibuläre Dysfunktion, die ganz oft jetzt auch in den Medien beschrieben wird, wo die Funktion des ganzen Kauorgans in irgendeiner Form gestört wird. Das ist eine Dysfunktion, kraniomandibulär, vom Schädel, von den Kiefern. Und,
wie äußert sich das?
So äußert sich zum Beispiel durch Kieferlenkbeschwerden, also lokale Beschwerden sind es, Kieferlenkbeschwerden, Knackgeräusche, Schmerzen beim Öffnen, beim Schließen, Schwierigkeiten beim Kauen, Schmerzen. Aber es kann auch hingehen bis zu Kopfschmerzen, was Sie gerade beschrieben haben, Nackenbeschwerden, Haltungsproblematiken und so weiter. Denn wenn der Kiefer nicht in der richtigen Position sich befindet, wenn nicht richtig funktioniert, dann führt das oft dazu, dass die Menschen Ausgleichsbewegungen machen. Die Muskeln verspannen sich, die Muskelverspannung der Kaumuskulatur führt zu, hat einen Einfluss auf die gesamte Gesichtsmuskulatur. Das kann zu Kopfschmerzen führen, dann spielt die Nackenmuskulatur plötzlich eine Rolle, der Kopf wird anders gehalten und das geht dann immer weiter. Genauso kann es natürlich auch umgekehrt sein, dass orthopädische Probleme, Beckenschiefstände und so weiter, setzen sich dann über Auswirkungen auf die Wirbelsäule, auf die Kopfgelenke und so weiter, auf die Kopfhaltung wiederum fort in den Kiefer. Also beide Richtungen sind möglich. Man kann auch in beiden Bereichen Probleme haben, die aber unabhängig voneinander sind. Also das ist schon vielleicht eine Geschichte, die ich mal erlebt habe mit einem kleinen Jungen, der war in Begleitung seiner Schwester zur Behandlung, aber war kein Patient bei uns und der befand sich gerade im Zahnwechsel. Und dann fiel eine seiner kleinen Milchbackenzähne, der lockerte sich gerade, der neue Zahn lag drunter, der Milchzahn hat seine Position stark verändert und er konnte nicht mehr richtig zubeißen. Er war so ein großer, erfolgreicher Leichtathlet in seinem Alter schon. Und der Trainer sprach dann die Eltern an und sagte, ich verstehe das nicht, ihr Sohn, der hinkt. Der kann nicht mehr richtig laufen. Der rennt sonst, ist viel langsamer geworden und das funktioniert irgendwie nicht mehr richtig. Und das sprachen die Eltern beim Termin der Schwester an. Und dann habe ich mir das angeschaut und gesagt, Mensch, der Biss ist unheimlich gestört durch diesen wackeligen Milchzahn. Und habe dann empfohlen, dass der Milchzahn vom Zahnarzt entfernt wird. Das wurde auch gemacht. Und beim nächsten Termin der Schwester berichtete mir der Vater, dass es danach alles wieder lief. Er ging wieder normal, er rannte seine alten Zeiten und die Problematik war dadurch gelöst.
Aber wie kann der Zahn auf den Fuß sozusagen wirken? Hat ihm was wehgetan oder er hat eine Ausgleichsbewegung gemacht?
Genau, Schonhaltung. Ne?
Schonhaltung, okay,
krass. Genau, Verspannungen, die vielleicht auftreten. Ne? Die ganze Statik kann dann entsprechend verändert werden.
Wahnsinn, verrückt. Wobei ja auch der so ein Wackelzahn quasi auch nicht lange ist eigentlich. Ne? Irgendwann regelt sich das ja von selbst normalerweise. Aber bei ihm hat sich das so heftig gezeigt. Mhm. Gibt es sonst noch ein Beispiel, wo Sie sagen, Mann, da denke ich gerne oft zurück, weil das hat so viel gebracht oder das war so außergewöhnlich oder keine Ahnung. Das war so eine besondere Behandlung oder ein besonderes Vorher-Nachher.
Ja, mit einem Patienten, der hat eine extreme Fehlstellung im Erwachsenenalter und hat auch wirklich sehr, sehr darunter gelitten, hat also kaum gelächelt und man hat auch gemerkt beim Beratungsgespräch, dass er eigentlich kaum die Zähne zeigen wollte. Das belastete ihn auch und er sagt, wenn er in Konferenzen ist, ist er gehemmt und da viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Also er fühlte sich sehr in seinem sozialen Wohlbefinden eigentlich eingeschränkt. Und das war eine umfangreiche Behandlung, wo sowohl die Zähne korrigiert wurden, als auch die Kieferstellung, das Kinn war sehr prominent, die wurde ebenfalls dann aber chirurgisch korrigiert, in Zusammenarbeit mit Mundkiefer-Gesichtschirurgen. Und es war eigentlich schön zu sehen, erstmal wie gut das Gebiss danach funktioniert hat und auch wie der Einfluss auf den ganzen Menschen war. Ne, an den 28 Zähnen hängt ja auch ein Mensch. Und das Selbstbewusstsein, die Frisur ist plötzlich anders und bei Frauen beobachtet man das sehr oft, das Schminken ändert sich, die Haarfarbe ändert sich plötzlich danach und ich glaube schon, dass das unabhängig von der medizinischen Situation, die ja im Mittelpunkt des Ganzen steht, dieser in Anführungsstrichen Nebeneffekt der ästhetischen Verbesserung auch wieder einen sehr positiven medizinischen Aspekt hat, was die Psyche angeht. Ich finde das nicht nur, die Psyche ist ja genauso ein medizinisches Problem, klar. Ganz klar. Und dieses, ich kann schön lächeln, ich kann unbeschwert lächeln, ich freue mich zu lächeln, das spielt eine ganz große Rolle.
Ja, und ich traue mich, eine Idee zu äußern, die ich sonst für mich behalten hätte. Die Idee hätte große Auswirkungen vielleicht auf, keine Ahnung, im Unterricht oder in der Arbeit. Also das ist ja ein Käfig quasi dann, ne? Dem man sich befindet. Ganz genau. Mir fallen keine Fragen mehr ein. Ich glaube, wir haben ziemlich viele Sachen in unserer schönen Folge heute besprochen. Gibt es für Sie noch etwas, was Sie ansprechen wollen, wo Sie sagen, das wäre noch ganz gut, wenn wir das nochmal den Eltern sagen könnten?
Nein, ich glaube auch, das war alles, was mir auf dem Herzen lag, haben wir eigentlich angesprochen. Und ich würde mich nochmal bedanken, dass ich hier die Möglichkeit bekommen habe, auch unser Fach mal darzustellen. Ich finde, dass mir persönlich das ist das schönste Fach, was es gibt. Mir macht es immer viel Spaß, mit natürlich auch mit Erwachsenen, auch mit ganz vielen jungen Menschen zu tun zu haben. Und dadurch trotz meines etwas fortgeschrittenen Alters auch schon so ein bisschen am Puls der Zeit zu bleiben.
Auf jeden Fall.
Was bewegt die Jugend, was hört sie für Musik, was sind die Dinge, die heute relevant sind. Also vielen Dank dafür, dass ich die Möglichkeit hatte.
Sehr gern. Dr. Bernd Genderski, vielen, vielen Dank für die Zeit. Danke für die vielen guten Impulse. Ich hoffe, euch hat es weitergebracht, wenn ihr vielleicht gerade Kinder habt, die im Alter sind, wo ihr darüber nachdenkt, ja, oder es schon empfohlen wurde, zum Kieferorthopäden zu gehen. Vielleicht hat euch das ein paar gute Impulse gegeben oder ein paar Punkte genannt, wo ihr drüber nachdenken könnt, beziehungsweise wo ihr euch darauf vorbereiten könnt. Danke fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Weiterempfehlung, über einen netten Kommentar oder ein paar Sternchen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich immer sehr. Ihr könnt das gerne auf Insta machen oder aber direkt bei mir auf der Homepage www.nicolenoetzel.de. Jetzt erstmal danke fürs Zuhören, einen schönen Tag und wie immer, ihr Eltern, aber vor allem ihr Mamas, ihr seid die wahren Superheldinnen. Bitte vergesst das nie. Tschüss!
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Noetzel.